Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 100 Milliarden Euro waren für das Projekt rund um einen deutsch-französischen Kampfjet geplant. FCAS, die Abkürzung für Future Combat Air System, sollte das Luftkampfsystem der Zukunft werden. Ein Modell des Jets wurde bereits auf Luftfahrtshows präsentiert. Doch nach jahrelangem Streit steht seit heute fest, die ambitionierteste europäische Rüstungskooperation ist gescheitert.
Es galt als eines der größten Rüstungsprojekte Europas. Das Luftkampfsystem FCAS sollte Flugzeuge, Drohnen sowie moderne Waffensysteme vernetzen. Nun ist das Vorhaben der Länder Deutschland, Frankreich und Spanien vom Tisch. Erklärungsversuche.
Für mich ist aber schon klar, dass die Forderungen des französischen Industriepartners das ganze Umfeld erschwert haben, das Umfeld der Zusammenarbeit. Und das hat es nicht einfacher gemacht. Und deswegen ist es jetzt eine logische Konsequenz, dass es nicht weitergeht.
Vor allem der französische Luftfahrtkonzern Dassault hatte mehr Kompetenzen gefordert, Airbus war dagegen. Dazu kamen unterschiedliche Anforderungen beider Partnerländer an den Kampfjet. Nun heißt es aus Kreisen der Bundesregierung, Kanzler Merz und der französische Präsident Macron seien zu der Einschätzung gelangt, dass die Unternehmen nicht zusammenfinden. Die Grünen sprechen von außenpolitischem Versagen.
Ja, zwischen den Industriellen gab es Schwierigkeiten, aber das ist ja genau der Moment, wo man dann die Politik, wo man Führung braucht, um das trotzdem voranzubringen. Und ich bin fest überzeugt, europäische Verteidigung ohne die deutsch-französische Achse wird es nicht geben.
Immerhin, Teile von FCAS sollen erhalten bleiben, vor allem der digitale Vernetzungsgedanke.
Das ist das, was wir im Wesentlichen retten müssen, denn egal in welchen Konflikt Sie heute gucken, die Software ist das, was im Grunde genommen einen wesentlichen Teil des Erfolges in den heutigen Kriegen und auch in den zukünftigen ausmachen wird.
Daneben muss die Bundesregierung aber auch eine Lösung finden, wie altgediente Eurofighter-Kampfjets ersetzt werden können, womöglich mit neuen Partnern.
Herr Matthias Deiß in Berlin, wie schwer wiegt denn das Aus dieses Rüstungsprojektes mit Frankreich?
Nun, im Kanzleramt spielt man die Bedeutung heute eher herunter. Das Projekt sei faktisch schon seit einem Jahr beerdigt gewesen, heißt es aus Regierungskreisen, mit Rücksicht auf Präsident Macron, aber nie ganz für tot erklärt worden. Am Rande des Westbalkan-Gipfels am Freitag hatte Kanzler Merz dann Macron endgültig vorgeschlagen, den Stecker zu ziehen. Beide Seiten hatten zuvor noch einen allerletzten, aber eben vergeblichen Vermittlungsversuch zwischen den beiden Entwicklern Airbus und Dassault gemacht. Aus Sicht der Bundesregierung zeigten die Erfahrungen des Ukraine-Kriegs außerdem, dass es gerade vor allem darum gehen müsse, bei der Beschaffung von Drohnen und unbemannten Systemen voranzukommen, die dort an der Front eine immer entscheidendere Rolle spielen. Eins ist aber auch klar, für die Bemühungen, Europa zu stärken und unabhängiger von den USA und deren Waffensystemen zu werden, ist das Aus ganz klar ein Rückschlag und sicherlich auch ein Zeichen der Schwäche.
Trümmer einer iranischen Rakete eingeschlagen im von Israel besetzten Westjordanland. Die Lage im Nahen Osten bleibt hochexplosiv. Denn erstmals seit Beginn der Waffenruhe vor 2 Monaten hat Iran Israel wieder angegriffen. Die israelische Luftwaffe antwortete mit Vergeltungsschlägen. Der Krieg drohte heute erneut zu eskalieren. Inzwischen haben beide Seiten angekündigt, ihre Angriffe vorerst einzustellen, offenbar auf Druck von US-Präsident Trump.
Diese iranische Rakete sollte die Küstenstadt Haifa in Israel treffen. Aufnahmen der Revolutionsgarde im iranischen Staatsfernsehen. Eine von mehr als 20 Raketen, die Iran seit vergangener Nacht auf Israel abgefeuert hat. Im von Israel besetzten Westjordanland schlägt eine iranische Rakete auf offenem Feld ein. Verletzte gibt es laut israelischem Rettungsdienst nicht. Immer wieder Raketenalarm im ganzen Land. Wie hier in Tel Aviv sind Millionen Menschen auf dem Weg zu Schutzräumen. Bei vielen hat sich Kriegsroutine eingestellt. Ich versuche, den Tag mit Arbeit und Freunden zu füllen und nicht darüber nachzudenken, was draußen passiert. So kommen wir da durch. Es ist frustrierend, dass es eine Routine für uns geworden ist. In der Nachbarschaft spekulieren wir, wie lange es gehen wird, was passieren wird. Für Teheran hat Israel mit Angriffen auf die Hezbollah, wie gestern hier in den Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut, eine rote Linie überschritten Vorwürfe auch gegenüber den USA. Egal, was in der Region geschieht, ob die USA selbst gegen den Waffenstillstand verstoßen oder Israel im Libanon, die direkte Verantwortung liegt bei den USA. Am Nachmittag verkündet das iranische Regime dann das Ende der Kampfhandlungen. Die Bedingung, Israel stoppt die Angriffe auf den Libanon. Im Iran löst die neuerliche Eskalation unterschiedliche Reaktionen aus. Ich bin sehr, sehr besorgt. Ich möchte überhaupt keinen Krieg. Ich wünsche mir, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet. Soll ich die Wahrheit sagen? In gewisser Weise bin ich erleichtert. Es fühlt sich an, als wäre etwas unvollendet geblieben, etwas, das endlich zu Ende gebracht werden muss. Von US-Präsident Trump kommt heute diese Nachricht an beide Parteien. Sie sollen sofort die Kampfhandlungen einstellen. Vorerst scheinen sich beide Seiten an diese Ansage aus den USA zu halten.
Fragen wir nach bei Sophie von der Tann in Tel Aviv. Die Kampfhandlungen sind also vorerst eingestellt, auch wegen des Drucks aus den USA. Wird es dabei bleiben?
Tja, was wir hier in der Region immer wieder sehen, ist, dass Waffenruhe eigentlich nicht heißt, dass die Waffen wirklich ruhen. Und dass eine brüchige Waffenruhe meistens heißt Krieg, nur mit weniger Beschuss. Ich habe heute mit einer Frau hier gesprochen in Tel Aviv, die meinte zu mir, wie absurd ist das denn, dass es mittlerweile der neue Normalzustand hier ist. Mal kurz ballistische Raketenangriffe, dann wieder relative Ruhe, bis es wieder eskaliert. Weil gelöst ist hier nichts. Premierminister Netanyahu will eigentlich mit voller Härte weiter gegen den Iran vorgehen und auch gegen die Hezbollah im Libanon. Trump will eigentlich einen Deal und ein Ende des Krieges. Da hat der Iran immer wieder deutlich gemacht, kein Kriegsende, ohne dass der Konflikt im Libanon endet. Und das wird auch weiterhin einer der Knackpunkte bleiben.
Danke, Sophie von der Tann. Und damit gleich weiter zu Katharina Willinger in Istanbul. Setzt das Regime in Teheran nun auf Verhandlungen nach dem Ende der aktuellen Angriffe?
Also ich denke, allein auf Verhandlungen wird das Regime sicher nicht setzen. Dagegen sprechen auch die Handlungen der vergangenen Tage. Man hat ja heute, aber auch schon zuvor, die Bedingung aufgestellt, dass Israel den Libanon nicht mehr angreift. Da geht es dem Iran, dem Regime, weniger um die Menschen dort, sondern um den Verbündeten, die Hisbollah. Und das war in den letzten Tagen immer wieder zu hören. Nichtsdestotrotz hat das Außenministerium, das iranische, heute angekündigt, dass man weiter mit den Amerikanern verhandeln will. Gleichzeitig hat man Washington aber auch für die aktuelle Eskalation mitverantwortlich gemacht, weil man in Teheran glaubt, dass Israel überhaupt nur so handeln kann, wie es es tut, unter Zustimmung der USA. Deswegen denke ich, dass die Verhandlungen tatsächlich relativ zäh laufen, sonst wäre diese Waffenruhe ja auch nicht so brüchig.
Danke, Katharina Willinger in Istanbul. Schluss mit Aktenbergen und lästigem Papierkram. Mit diesem Versprechen ging vor gut einem Jahr das neu geschaffene Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung der schwarz-roten Regierung an den Start. Vieles sollte online laufen und für Bürger und Wirtschaft einfacher werden. Wir haben uns angeschaut, wo es inzwischen Fortschritte bei der Digitalisierung gibt.
2015 war das fast Normalzustand. Lange Schlangen in einer Kfz-Zulassungsstelle in Berlin und schon vorher mindestens 2 Wochen warten auf einen Termin. Jetzt geht die Autozulassung digital.
So, man kriegt einen Termin um 13 Uhr beispielsweise. Und dann ist es so, dass die 10 Minuten vor dem Termin kommen und hauen nach dem Termin ab. Das ist dann maximal 30 Minuten Bearbeitung und die Sache ist dann erledigt.
Auch Bürgerämter sind moderner geworden. Geburtsurkunden, Meldebescheinigungen und Wohnortummeldungen können jetzt vielerorts komplett online beantragt und dann abgeholt werden.
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal einen Freund von mir begleitet zum Bürgeramt. Da ging es total schnell.
Jetzt gibt es irgendwie extra für Persos, dass man die schneller Termine bekommt, schon so vorgesichert sind dafür. Und das war eigentlich ganz gut.
Der Staat insgesamt soll modernisiert werden. Der zuständige Bundesminister zieht dazu heute Zwischenbilanz.
Jahrzehntelang war der Bürger die Schnittstelle zwischen den Behörden. Er trug dieselben Unterlagen von Amt zu Amt. Damit machen wir Schluss. Daten, die dem Staat längst vorliegen, werden nicht mehr neu abgefragt, sondern mit Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger abgerufen.
Der Digitalminister betont Einzelerfolge. Fraglich ist, wie viel davon bereits bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Viele würden die digitalen Angebote nicht kennen.
Die Bürgerinnen erwarten tatsächlich, dass sie darüber aufgeklärt werden, was es für Dienstleistungen gibt, weil sie sich selber tatsächlich nicht informieren wollen oder kein Vertrauen haben, dass es wirklich digital schon funktioniert.
Am Ende, so der Digitalminister, werde der Erfolg der Staatsmodernisierung daran gemessen, ob Menschen den Unterschied sehen, verstehen und spüren können.
20.000 Haushalte waren plötzlich ohne Strom. In Reutlingen in Baden-Württemberg hat es wegen eines Brandes in einem Umspannwerk einen großflächigen Stromausfall gegeben. Auch mehrere umliegende Gemeinden sind betroffen. Ein Verdacht ist, dass es sich um Sabotage handeln könnte. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen möglicher Brandstiftung. Der Schaden mehrere Millionen Euro.
Bei der Lindenapotheke in Wannweil blieb die Türe heute zu.
Weder die Schiebetür geht auf, noch die Kühlschränke funktionieren, noch die Computer funktionieren.
Schuld ist dieser Brand, ausgebrochen in den frühen Morgenstunden in einem Umspannwerk in Reutlingen. Die Folge: ein großflächiger Stromausfall, der etwa 20.000 Haushalte traf. Am Abend Ortsbegehung mit dem Innenminister, denn die Hinweise auf einen Anschlag verdichten sich.
Ich möchte Ihnen sagen, dass wir ergebnisoffen in alle Richtungen ermitteln. Das heißt ausdrücklich, also auch die Frage, ob ein Brandanschlag hier vorliegt oder gar ein terroristischer Akt vorliegt.
Sollte es so sein, würde sich Reutlingen einreihen in eine Serie von Anschlägen auf Deutschlands Energieinfrastruktur. Im Januar wird in Berlin eine Kabelbrücke in Brand gesteckt. 45.000 Haushalte sind tagelang ohne Strom. In Bayern kommt es Ende Mai zu Anschlägen auf zwei Hochspannungsmasten und nun Reutlingen. Kein Strom, das bedeutet, Ampeln fallen aus, Tankstellen müssen schließen. 7.600 Haushalte sind noch am Nachmittag vom Stromausfall betroffen, doch die Reparaturen sind bereits angelaufen.
Gute Nachricht ist, dass heute im Laufe des Tages sukzessive Verbraucherinnen und Verbraucher wieder zugeschaltet werden konnten. Die Stadtwerke Reutlingen sind, soweit ich informiert bin, dabei, die Versorgung insbesondere für Privathaushalte wieder hochzufahren.
Der baden-württembergische Staatsschutz hat inzwischen die Ermittlungen übernommen, auch weil vor Ort offenbar Brandbeschleuniger gefunden wurde. Der Verdacht: vorsätzliche Brandlegung und Störung öffentlicher Betriebe.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist in den USA am Ort ihres WM-Quartiers gelandet. Vor gut einer Stunde traf das Team von Bundestrainer Nagelsmann in Winston-Salem in North Carolina ein. Diesmal ist die Hoffnung groß, über die erste Runde hinaus bleiben zu können. Auf einen Hauch von Sommermärchen setzt der deutsche Einzelhandel und rüstet sich für einen WM-Konsumschub.
Alle Trikots von allen 48 WM-Mannschaften. Damit will dieses Sportartikelgeschäft in Mannheim punkten. Und erhofft sich durch das Turnier in den USA eine deutliche Umsatzsteigerung, wie auch der ganze Einzelhandelsverband.
Eine WM ist immer geeignet, eine gute Stimmung, viel Motivation in die Gesellschaft zu bringen. Je weiter die Nationalmannschaft kommt, desto besser. Und wir hoffen alle im Handel, dass es so eine kleine Konsumstimmung dann im Jahr 2026 in einem Sommermärchen geben wird.
Bei den Kunden in Mannheim heute allerdings noch nicht so richtig WM-Stimmung.
Das ist alles ein bisschen zu teuer. Mach mal die Preise ein bisschen runter, weil das geht wirklich nicht.
Ja, ich denke mal, ich werde nicht den Preis, die Spielertrikots kosten, sondern einfach ein Baumwoll-T-Shirt, dass ich mich identifiziere als deutscher Fan, das reicht mir.
Nicht jede Branche profitiere gleichermaßen, sagen Handelsforscher. Wegen der späten Anstoßzeiten gibt es diesmal weniger Public Viewings. Schlecht für die Gastronomie, gut für die Supermärkte. Für gesamtwirtschaftliche Effekte brauche es sehr viel Euphorie, wie eben beim echten Sommermärchen 2006, damals in Deutschland.
Das hat natürlich wirklich einen spürbaren Effekt gehabt, den man auch noch Wochen danach messen konnte. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass natürlich eine sportliche Euphorie eine grundsätzlich düstere wirtschaftliche Stimmung natürlich auch nicht überdecken kann.
Das würde wohl selbst ein WM-Titel der deutschen Mannschaft nicht schaffen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 9. Juni.
Von Westen überqueren und Schauer und Gewitter. Dahinter folgt kühlere Atlantikluft und es geht recht wechselhaft weiter. Heute Nacht gibt's viele Wolken und von Westen ziehen teilweise kräftige Schauer und einzelne Gewitter Richtung Osten. Morgen fällt zunächst im Süden und Osten regional Regen, der stellenweise kräftig sein kann. Auch Blitz und Donner sind gelegentlich dabei. Später zieht sich der Regen in den Südosten zurück. Sonst gibt's eine Mischung aus Sonne und Wolken, vor allem im Norden auch Schauer und Gewitter. In der Lausitz heute Nacht bis 18, in der Eifel dagegen nur frische 8 Grad. An den Alpen morgen um 15, sonst oft um oder etwas über 20 Grad. Mittwoch mehr Wolken als Sonne, dazu Schauer und Gewitter, im Südosten länger anhaltende Regenfälle. Auch in den folgenden Tagen ist es wechselhaft und für die Jahreszeit etwas zu kühl.
In den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Julia Niharika-Senn geht es um die Frage, wie es nach dem Scheitern des deutsch-französischen Kampfjet-Projekts FCAS weitergeht. Außerdem 3 Tage vor Beginn der WM, wie Co-Gastgeberland Kanada auf den Start der Spiele blickt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.